Das sind in Jesaja 2. Heute Abend was für ein wunderbares Buch wir studieren dürfen. Buch Jesaja, der Prophet, der am meisten von allen Propheten im Neuen Testament zitiert wird, wo wir ganz viel sehen über den verheißenen Messias, Jesus im Alten Testament. Was für einen wunderbaren Gott wir haben, der heilig ist und gerecht ist, aber der gleichzeitig auch unheimlich barmherzig ist und gnädig ist. Und wir sehen beides in diesem Buch. Jesaja hat seinen Dienst begonnen unter König Usia, in der Zeit, in der es Juda, er hat im Südreich in Jerusalem gedient, in der es Juda sehr gut ging. Wohlstand, Sicherheit, aber das war gleichzeitig auch hier der Fall des Volkes. Und das Volk ist immer mehr abgefallen eigentlich von dem Herrn. Und so ist es auch in unserem Leben. Man fällt ja nicht plötzlich von Gott ab, sondern es sind so kleine Schritte. Kleine Schritte, kleine Kompromisse. Und noch einer und noch einer. Ich glaube, keiner wacht auf und sagt, oh, ich will heute nicht mehr Gott folgen oder so. Sondern es sind so kleine Schritte. Und so war es auch mit dem Volk Israel und dem Volk Juda. Und Gott hat es ja schon durch Mose verheißen, wenn sein Volk sich von ihm entfernt und Götzen nachläuft, auch den Götzen des Wohlstands, dann wird er es süchtig. Und dann wird er es letztendlich rausschmeißen aus dem Land, das er ihn verheißen hat. Und das sehen wir im Buch Jesaja. Juda, die Menschen in Juda mussten zusehen, wie die Assyrer das Nordreich Israel bedroht haben und auch das Südreich, ihr eigenes Reich. Im Prinzip hat Gott gesagt, okay, wenn ihr nicht mir dienen wollt, sondern den Götzen dieser Völker, weil euch das vielleicht irgendwie einen größeren Kick gibt oder so, ne, die hat man angebetet durch Sex im Tempel und so weiter und so fort, also sehr unmoralisch. Wenn ihr diese Götter wollt, dann okay. Dann werde ich euch übersiedeln zu den Völkern, in das Land dieser Götzen oder dieser Götter. Und das sehen wir als Gottes Gericht. Gott hat diese Nationen, deren Götzen Israel hingezogen war, hat diese Nationen über sie kommen lassen und hat sie erleben lassen, wie es ist, wenn man unter falschen Göttern lebt. Die Konsequenz ihrer Sünde spüren lassen. Das ist auch heute noch so in unserem Leben. Gott züchtigt die, die er liebt, seine geliebten Kinder. Und so Juda konnte beobachten, wie das Nordreich Israel letztlich von den Assyrern eingenommen wurde. Und dann sind sie nicht umgekehrt, sie haben nicht auf Jesaja gehört. Viele Jahre, lange Jahre. Und letztendlich sind die Babylonier gekommen, auch über Juda und hat auch sie gefangen weggeführt. Aber wir sind dann noch ein Stückchen weit davon entfernt. Aber der Prophet Jesaja spricht in diese Zeit hinein. Erstmal auch noch eine Zeit, wo noch Wohlstand da war, aber wo diese geistliche Saat, und das war ja das Problem, es war ein geistliches Problem. Israel hatte nie ein militärisches Problem oder ein politisches Problem in dem Sinn, es war immer ein geistiges Problem. Wenn sie mit dem Herrn waren, waren sie stark, wenn sie vom Herrn abgefallen sind, sind sie schwach geworden. Und diese geistliche Wurzel war schon gelegt und es offenbart sich dann noch immer mehr und immer mehr. Und besonders unter den bösen Königen, die guten Könige konnten das noch so ein bisschen eindämmen, aber die schlechten Könige, da ist es einfach ausgebrochen, was eigentlich schon im Herzen des Volkes drin war. Und so Gottes Heiligkeit, Gottes Gericht auf der einen Seite, auf der anderen Seite Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit Und wir sehen beides im Buch Jesaja, wir haben sogar zwei Abschnitte, einen Abschnitt, der mehr über Gericht spricht und dann einen Abschnitt, der mehr über Hoffnung und Zukunft und Heil spricht. Aber wir sehen das auch so durchmischt durch dieses ganze Buch. Wir haben letztes Mal zum Abschluss so eine Gerichtspassage gehabt und jetzt am Anfang von Kapitel 2 haben wir so einen Blick in die Zukunft, Gottes Heilsverheißung. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Wir können dann nicht jeden Vers hier durchmachen, es sind 66 Kapitel, wenn wir das tun, dann sitzen wir 5 Jahre da. Aber wir werden ein bisschen mehr Zeit verbringen hier in dem ersten Abschnitt, weil das ein Bild ist, was wir zum ersten Mal sehen. Eine Verheißung, die wir so zum ersten Mal sehen, die wir immer wieder sehen werden in Jesaja und auch in den anderen Propheten. Also mal sehen, ob wir 4 Kapitel durchmachen oder 5. Aber zuerst mal nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Hier, da wird gesagt, das Wort des Jesaja, der Sohn des Amos, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und dann sieht er praktisch so ein Fenster in die Zukunft. Und er sagt, es wird geschehen am Ende der Tage. Also immer wieder so ein Blick in die Zukunft und ein Blick auf das goldene Zeitalter des Messias. Also sie haben so unter diesem alten Bund gelebt, aber immer die Verheißung, eines Tages wird der Messias kommen, der verheißene Retter. Und wenn der kommt, dann ist was ganz was Neues da. Ein neues Zeitalter bricht an, das Friedensreich des Messias, die Herrschaft des Messias. Und das ist ein Thema, was sich immer wieder durchzieht durch die ganzen Propheten, auch durch Jesaja. Wir sehen es in Kapitel 11, wir sehen es in Kapitel 35, Kapitel 65. Immer wieder diesen Ausblick auf ein neues Zeitalter. Und er sagt uns hier am Ende der Tage. Und es ist wichtig, dass wir da, glaube ich, eine Grundlage legen, dass wir klar sehen, was damit gemeint ist. Es gibt heutzutage sehr viel Spekulationen und die meisten Menschen, wenn sie so Ende der Tage oder das Zeit des Endes hören, denken sie so an ja, Apokalypse, Endzeit, irgendwo knapp bevor Jesus wiederkommt. Aber ich möchte euch zeigen, dass diese Zeit am Ende der Tage oder die letzten Tage, dass damit die Zeit des Messias gemeint ist. Und ich möchte das aus dem Neuen Testament zeigen, weil die Propheten zu interpretieren ist nicht immer sehr einfach und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und wir wissen, die Menschen, die von Gott inspiriert waren, die Schreiber des Neuen Testaments, auch die haben zurückgeschaut auf die alttestamentlichen Prophetien und wir müssen uns anschauen, wo wir diese Bilder im Neuen Testament sehen und wie die von Gott inspirierten Schreiber das interpretiert haben. Also am Ende der Tage. Ich lese euch drei von Schriftstellen vor aus dem Neuen Testament. Hebräer 1, die Verse 1 und 2, kennt ihr alle. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, da sind wir jetzt in der Zeit der Propheten, aber sagt er, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das heißt, der Schreiber des Hebräerbriefs, wer immer das war, sagt, jetzt ist das Ende dieser Tage. Da hat er zu uns geredet im Sohn. Also nicht irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, sondern jetzt ist das Ende dieser Tage. Der Sohn ist da, der Messias ist da. Oder Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten. Pfingsterlebnis, ihr wisst es, Feuerzungen, sie reden in Sprachen und Petrus predigt und sagt, die Leute sind nicht betrunken, wie er meint, sondern dies ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, da haben wir es wieder, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und dann spricht er weiter auch über Gericht. Und er sagt, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also er sagt, jetzt sind die letzten Tage, jetzt ist das, was der Prophet Joel prophezeit hat, über die letzten Tage, eben diese Zeit des Messias, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und Jakobus,
dann eigentlich, die letzten Tage gehen schon 2000 Jahre, im Sinne Heiliger Geist kam, und diese Tage, bei Gott ist ja ein Tag wie 1000 Jahre, das ist ja auch irgendwo geschrieben, also dass diese Tage eigentlich so einen Zeitraum erfassen, wo wir gar nicht so absehen können als Menschen, aber es ist schon so ein langer Zeitbegriff. Also das Zeitalter der Gnade geht ja ab Pfingsten noch bis zum heutigen Tag. Bis
Jesus wiederkommt, ja.
Und dann noch weiter jetzt. Und, ja.
Also man darf sich da auch nicht an diesen Tagen anhängern lassen. Es geht um eine Zeitperiode. Ne? Also letzten Tage, aber das heißt nicht unbedingt ein oder zwei Tage, sondern du hast das schön gesagt, eigentlich das Zeitalter, die Zeit des Messias, die Zeit vor dem Messias und dann die Zeit des Messias. Auch Jakobus, ich möchte sehen, dass es wirklich sich im Neuen Testament durchzieht. Ihr könnt das Studium selber machen. Einfach in eure Konkordanz, geht ihr heute einfach im Computer diese Worte eingeben, letzten Tage oder Ende der Tage, und schauen, was es ausspuckt. Jakobus schreibt zu den Materialisten seiner Zeit, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Johannes hat sein Evangelium und seine Briefe relativ spät geschrieben. Er schreibt hier sogar, Kinder, es ist die letzte Stunde. Nicht mehr die letzten Tage, sondern die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also ich denke, was klar wird, ist, dass die Apostel, dass die geistlich klar gesehen haben, dass in ihrer Zeit, dass sie in der Zeit der letzten Tage gelebt haben. Also mit dem Kommen des Messias Jesus hat dieses Ende der Tage oder Ende der Zeit, letzten Tage bekommen. Dieses letzte Zeitalter hat begonnen, das Zeitalter des Messias. Und das ist auch dieses Fenster, was der Jesaja hier sieht und was die Propheten immer wieder sehen. Die Apostel haben gesagt, wir leben in den letzten Tagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, was gemeint sein kann mit den letzten Tagen. Und ich persönlich habe da gar keine starke Meinung. Das eine ist das, was du gesagt hast, Bernd, dass die letzten Tage, dieses ganze Zeitalter ab dem ersten Kommen Jesu, bis er wiederkommt, bis er den Vorhang praktisch zumacht, dass das die letzten Tage sind. Also wir wissen, es hat begonnen mit dem Kommen Jesu. Wir wissen nicht genau, wie lange. Ist es bis zum Ende?
Diese 69 Jahrwochen, die Daniel voraussagt, und wir leben am Ende dieser 69. Woche quasi schon. Und dann kommt die 70. Jahrwoche, dann kommt ja diese 7 Jahre, wo es ganz schlimm wird. Das ist ja auch nochmal eine Sicht.
Genau, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Ja. Und natürlich, also diese Sichtweise würde auch sagen, natürlich, es hat begonnen, diese Zeit, diese Herrschaft des Messias, und die wird vollendet werden, wenn praktisch perfekt sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Letzten Tage, erste Kommen Jesu bis zweite Kommen, bis wir in die Ewigkeit gehen. Letztlich. Zweite Möglichkeit wäre, dass die letzten Tage des alten Bundes beschreibt. Das hat sich ein Stück weit überlappt, ne? Der Tempel wurde 70 nach Christus zerstört, wie Jesus auch vorhergesagt hat, als Gericht auch dafür, dass diese Generation den Messias abgelehnt hat. Und also es ist auch eine andere Sichtweise, dass die letzten Tage, praktisch die letzten Tage des Judentums, das überschneidet sich natürlich mit dem Zeitalter des Messias, aber dass das damit gemeint sein könnte. Interessant ist ja, dass Johannes sagt, der recht spät geschrieben hat, es ist die letzte Stunde. Ich weiß nicht, ob man das super dogmatisch sein kann an dem Punkt. Ich bin es nicht. Ihr könnt euch gerne aussuchen, welche Sichtweise ihr bevorzugt. Auf jeden Fall, die letzten Tage ist nicht nur irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, sondern haben schon auf jeden Fall mit dem ersten Kommen Jesu begonnen. Und wie lange die genau dauern, kann man sich dann streiten, je nach Sichtweise. Wir haben dieses Fenster in dieses Zeitalter des Messias. Und da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Da wird im Prinzip perfekten Zustände werden da beschrieben, immer wieder in den Propheten. Wenn man es wörtlich nimmt und das wörtlich erwartet, also an anderen Stellen, hier werden wir sehen, sie werden die Schwerter zu Pflugscharen schmieden, an einer anderen Stelle, wo man auch so ein Fenster sehen, heißt es, na, der Löwe wird bei dem Lamm liegen und so weiter. Ihr kennt diese messianischen Stellen. Wenn man das wörtlich nimmt, müssen wir sagen, das ist noch nie eingetroffen, dann muss das in der Zukunft liegen.
Das wird ja auch in der Offenbarung nochmal angesprochen, dieses tausendjährige Friedensreich Jesu. Wenn ja praktisch das erfüllt ist, die Entrückung ist gewesen, die Auferstehung und das alles, wenn das alles erfüllt ist, und dann kommt ja dieses tausendjährige Friedensreich Jesu, und der Satan gebunden ist und das ist alles, sieht er vielleicht auch, das ist so ein Bild, wo eben Friede ist, wo kein Krieg mehr ist in dieser Zeit, geht ja auch wieder noch weiter sein Blick dann, also jetzt vom Jesaja.
Genau, und die das so wörtlich nehmen und sagen, es ist noch nicht passiert, also es muss in der Zukunft passieren, und da es so perfekt ist, passiert es nicht beim ersten Kommen Jesus und erst nach dem zweiten Kommen.
Genau.
Jesu. Ja. Und dann ist interessant, eben Millennium, du hast das angesprochen, oder das tausendjährige Friedensreich. Das ist übrigens die Perspektive, die Calvary Chapel vertritt. Also die meisten Calvary Chapel Pastoren würden das so sehen, einfach um Dinge klar, Karten offen auf den Tisch zu legen. Und dann sehen Sie in der Offenbarung 20 eben, dass dieses tausendjährige Reich ist auch eine interessante Stelle, weil das ja nur in der Offenbarung 20 vorkommt, sonst nirgendwo. Und auch diese Details, die hier in den Propheten beschrieben werden, die sehen wir auch nicht in der Offenbarung 20. Ne? Aber das ist halt so ein, okay, das könnte das sein. Interessant auch, wenn wir das Neue Testament lesen, die Schreiber des Neuen Testaments haben sich da nicht wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Also die schreiben eigentlich kaum was, also wenn man jetzt von der Offenbarung absieht, über irgendein Reich oder was sein wird, nachdem Jesus jetzt wiederkommt. Also ist interessant. Das ist auf jeden Fall eine Sichtweise. Eine andere Sichtweise ist, auch von Leuten, die es wörtlich nehmen, dass sie sagen, diese Perfektion unter dem Messias, da sehen wir neuen Himmel und neue Erde. Also noch ein Stückchen weiter nach hinten, dann, aus der sich das damit beschrieben wird. Und dann gibt es diejenigen, die sagen oder erkennen, ich meine, das ist auch offensichtlich hier, dass hier viel symbolische Sprache verwendet wird. Also ich weiß nicht, ob wir erwarten würden, dass zum Beispiel am Ende der Geschichte der Menschheit die Leute wieder mit Schwertern kämpfen und die dann zu Flugscharen umschmieden, sondern dass es wahrscheinlich eher ein symbolisches Bild ist für Frieden zum Beispiel. Oder wir werden hier lesen, dass sich der Berg Zion, der Berg des Hauses des Herrn, erheben wird über alle Berge. Ich meine, wäre natürlich möglich, Gott kann das tun natürlich, den Berg höher zu machen als den Mount Everest, wenn wir das wörtlich nehmen wollen. Die Frage ist, hätte das irgendwie geistlich eine Bedeutung oder was?
Sogar wir, wenn wir zu diesem Berg sprechen.
Also wer,
ist es sogar uns möglich, wenn wir nur glauben, dass das wird geschehen. Also ist ja auch eine Variante.
Die Frage ist, muss man das so wörtlich nehmen? Ja, ne? Ist dann, wenn wir hier lesen, dass der Berg des Herrn höher sein wird als alle anderen Berge, heißt das, dass dann alle Völker auf dem Berg mit Gasmasken oder so, Sauerstoffgeräten, die höher sind als der Mount Everest, da irgendwo hochklettern? Oder ist das vielleicht auch symbolisch gemeint, um was Geistliches auszudrücken? Und die Theologen diskutieren über diese Dinge. Also diese dritte Sichtweise ist auf jeden Fall, dass sie diese Bilder eher symbolisch sehen und eine geistliche Erfüllung sehen in Jesus, in dem Messias und in seiner Gemeinde, in seinem Reich. Und Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also dass in dieser Sprache des Alten Testaments Jesu Herrschaft und dieser Friede, den Jesus bringt, und diese Einheit in Christus in alttestamentlicher Bildsprache beschrieben wird. Und wie gesagt, Prophetie ist am schwierigsten zu interpretieren von allen Textgattungen, die die Bibel zu bieten hat. Und ich glaube, wir müssen nach Hinweisen schauen, wie die inspirierten Schreiber des Neuen Testaments das interpretiert haben. Und Jesaja wird da oft zitiert. Ich möchte mit offenen Karten spielen, ich sage euch, wo ich gerade stehe. Ich komme auch von dieser wörtlichen Sichtweise her, ursprünglich, weil das auch das Einzige war, was ich gelernt habe. Das ist auch so ein geschlossenes theologisches System. Aber je mehr ich in der Bibel lese, ist ja oft so bei systematischer Theologie, man findet dann immer mehr Stellen, die doch nicht so ins System reinpassen. Und irgendwie hat jedes menschengemachte System auch so seine Löcher und seine Lücken. Ich tendiere eigentlich immer mehr zu dieser Sicht, es geistlich zu sehen. Und zwar mein Hauptgrund ist, der mich überzeugt, weil viele von diesen Symbolen, die hier beschrieben werden im Neuen Testament, geistlich gedeutet werden. Ich bin nicht dogmatisch, ich bin noch nicht am Punkt für mich selber, ich muss noch viel länger, viel mehr studieren. Ich habe ein ganz weites Herz. Aber einfach, um mit offenen Karten zu spielen, dass ihr wisst, wo ich gerade stehe. Okay, lasst uns einfach mal diesen Abschnitt lesen, dieses Fenster in dieses zukünftige Friedensreich. Die Zeit des Messias. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und dass wir auf seinen Pfaden gehen. Also auch wieder, wenn man das wörtlich nimmt. Weißt du, wer schon in Jerusalem war, der Berg Zion ist nicht sonderlich groß. Ne? Wenn da jetzt viele Völker raufziehen, ist das bald überbevölkert.
Da ist ein altes Lobpreislied auch gemacht, das so viel ich weiß. Lasst uns ziehen zum Hause des Herrn und es wird das Wort ausgehen.
Genau, das ist
genau das Lied.
Das ist die Stelle.
Die Stelle des Vers 3.
Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Also dieses Bild. Es könnte natürlich sein, die sagen, es ist wörtlich, wird dann irgendwann in der Zukunft sein, das ist offensichtlich noch nicht passiert. Und ja, da muss man eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, dann wird das halt einfach wörtlich passieren, eine Zeit des Friedens auf der Erde. Und die Völker, die werden nach Jerusalem ziehen und ja, geistlich gesehen. Also wenn wir hier lesen, der Berg des Hauses des Herrn wird feststehen als Haupt der Berge. Der Berg des Hauses des Herrn ist gleich der Berg Zion, ist gleich Jerusalem. Also das sind alles dieselben Dinge. Auf dem Berg Zion in Jerusalem wurde der Tempel gebaut. Also wenn wir diese verschiedenen Beschreibungen haben, spricht alles von Zion. Und ihr könnt das Studium selber machen. Mal in eurer Konkordanz gucken, wo im Neuen Testament das Wort Zion oder Jerusalem vorkommt. Und da finden wir ein paar interessante Sachen. In Galater 4, Vers 24 zum Beispiel. Könnt ihr auch gerne aufschlagen und mitlesen. Aber da spricht der Apostel Paulus im Wesentlichen von zwei Bündnissen. Ein Bund vom Berg Sinai, also wo das Gesetz gegeben wurde, das Alte Testament. Der Bund vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert.
Die Hagar, ja.
Genau, man spricht von den zwei Frauen, aber die Frauen habe ich jetzt weggelassen. Wir bleiben einfach mal bei den Bergen. Und dieser Berg Sinai entspricht dem jetzigen Jerusalem, sagt der Paulus, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Also Israel zur Zeit von Paulus war unter dem Joch des Gesetzes, sozusagen unter der Sklaverei des Gesetzes, was niemand wirklich halten kann und was uns verdammt und anklagt und das uns eigentlich zu Christus treiben will, sagt er im Römerbrief. Und im Gegensatz dazu sagt er, dass Jerusalem droben, aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Also er spricht hier von einem geistlichen Jerusalem sozusagen, ein Jerusalem, das von oben ist, einem himmlischen Jerusalem, sozusagen im Gegensatz zwei Bünde, der alte Bund versklavt, der neue Bund, das Reich Gottes, sage ich mal, das von oben kommt, dieser Bund, der auf Jesus beruht und dem, was er für uns getan hat, das ist frei und das ist unsere Mutter. Hebräer 12 haben wir was Ähnliches, da sagt er im Prinzip dasselbe, mit anderen Worten. Er sagt jetzt nicht wörtlich Berg Sinai, aber er sagt eigentlich, ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, beschreibt das mit dem Feuer und niemand durfte an den Berg hinzutreten. Könnt ihr es ja selber nachlesen, auf jeden Fall dasselbe Bild, dieser Berg, wo das Gesetz gegeben wurde. Und er sagt im Prinzip wieder, ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Das heißt, er sagt uns hier, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur himmlischen Stadt, Jerusalem, zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Gemeinde Jesu, in das Reich Jesu, unter die Herrschaft des Messias. Also, es wird hier geistlich gedeutet. Es ist geistlich, das Reich Gottes ist das himmlische Jerusalem, die Gemeinde sagt, ihr seid zur Gemeinde gekommen, zu der Gemeinschaft der Heiligen, sogar die Geister der vollendeten Gerechten, also dieser Gemeinschaft der Erlösten, letztlich von den Menschen, die unter der Herrschaft Jesus sind, des Messias. Und dann lesen wir hier vom Haus des Herrn. Und wenn ihr studiert, wie gesagt, macht es selber, prüft alles, was ich sage. Das sind alles umstrittene Texte hier. Verschiedene Sichtweisen. Nehmt euch eure Konkordanz. Wenn im Neuen Testament vom Haus Gottes geredet wird, also wenn es jetzt nicht eindeutig über den physischen Tempel geredet wird, Jesus ging in den Tempel oder so, aber dann wird eigentlich immer über die Gemeinde geredet. 1. Timotheus 3, Vers 15. Da gibt der Paulus dem Timotheus Vorschriften oder Anweisungen und sagt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Also die Gemeinde ist Gottes Haus.
Ekklesia.
1. Petrus 4, Vers 17, also auch der Apostel Petrus, Apostel Paulus, Apostel Petrus. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Also das Haus Gottes sind wir, sagt er, die dem Evangelium gehorchen, die Gläubigen. Johannes 14, Vers 2, da sagt Jesus, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Er sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Gott wird in uns wohnen. Ich glaube, die beste Interpretation ist, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Haus Gottes, ja, die Gemeinde, aber jeder einzelne Christ ist auch bewohnt vom Heiligen Geist. Das sehen wir auch gleich im 1. Korintherbrief, dieses Bild von dem Tempel. Epheser 2, wieder Paulus, der da schreibt, natürlich, in ihm, in Jesus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also wir sind lebendige Steine, wir sind Bausteine in diesem Haus Gottes, das die Gemeinde ist, und der ganze Bau wächst in einem heiligen, zu einem heiligen Tempel im Herrn. 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also die Gemeinde ist...
Das ist geistlich, wir sind eigentlich die erlösten Menschen. Das Haus ist kein Haus, sondern sind erlöste Menschen.
Genau, wir sind lebendige Steine. Das Haus ist die Versammlung, die Gemeinde, die Versammlung der Herausgerufenen. Die sind auch im himmlischen Jerusalem sozusagen, ne? Geistlich gesprochen. Und dann sagt er in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also wir haben im Neuen Testament, der Tempel ist die Gemeinde, der Tempel ist aber auch jeder einzelne Christ. Also wir haben das Reich Gottes, wir haben die Gemeinde, wir haben jeden einzelnen Christen. Also ich glaube wirklich, dieses Bild, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Es gibt das Reich Gottes, es gibt die Gemeinde, aber jeder einzelne Christ wird von Gott bewohnt. Ich glaube, dass das Bild ist, was wir im Neuen Testament sehen, wenn diese Begriffe verwendet werden. Dass er hier von geistlichen Dingen spricht. Deswegen, wenn wir das geistlich sehen, und ich nehme das jetzt mal so, also wenn wir es wörtlich sehen, glaube ich, müssen wir nicht viel heruminterpretieren, dann ist es relativ klar, dann ist es halt in der Zukunft. Aber wenn wir es geistlich betrachten, dann wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Na, es gab viele Berge, auf denen die Götzen oder Götter dieser Welt ihre Häuser hatten, na, auf dem Olymp oder sonst irgendwo. Aber dieser Berg des Herrn wird erhoben sein, das Reich Gottes wird erhoben sein über alle anderen Berge, über alle anderen Reiche. Das erinnert uns natürlich sofort an Daniel 2, wo der Prophet Daniel dieses Standbild sieht, das die Weltreiche repräsentiert, also das babylonische Reich, das medopersische Reich, das griechische Reich und dann zuletzt das römische Reich. Und dann sagt er, in den Tagen, also des römischen Reiches, wird ein Stein losbrechen von einem großen Berg. Und der wird diese Statue, all diese anderen Reiche zermalmen und dieser Stein wird zu einem hohen Berg wachsen.
Und ewiglich bestehen.
Genau, für ewig. Also hier haben wir, Jesus beschreibt sich selbst als dieser Stein, ne? Auf wen dieser Stein fällt, er ist der Grundstein, auf wen der Stein fällt, wird zermalmt werden. Also Jesus, der Messias selbst, wird hier ein Reich aufrichten, ein geistliches Reich, das höher sein wird als alle anderen Reiche und alle anderen Herrschaften, ne? Also Herrschaftsbereiche. Also Berge in der Bibel, im Alten Testament oft ein Bild für Herrschaft oder für Reiche, für Autorität. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre, und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also kommt das uns hinziehen zum Reich Gottes, ja, zum himmlischen Jerusalem. Vom Herrn wird Weisung ausgehen, auch von seiner Gemeinde natürlich wird Weisung ausgehen. Auch die Nationen, nicht Gottes Reich im Neuen Testament ist nicht nur ein Volk, sondern alle, die Jesus angenommen haben, die Gemeinschaft der Erlösten. Und auch die Heiden werden dahin ziehen und sie werden gelehrt werden und sie werden zu Jüngern gemacht werden. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Also hier Kriegsgerät wird zu, sag mal, Handwerksgerät, statt zum Zerstören, zu etwas Positivem umgewandelt, umgeschmiedet werden. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Spricht hier von den Nationen, die ins Haus des Herrn kommen, die ins Reich des Messias kommen. Epheser 2, Vers 14 wird uns gesagt, er ist unser Friede, Jesus. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Also diese Feindschaft zwischen Heiden und Juden, die kommen in Jesus und in Jesus sind sie eins. Da gibt es keine Trennung mehr. Also im Reich Gottes, in der Gemeinde, soll da eigentlich kein Krieg mehr sein, sondern der Friede Jesu herrscht. Wir sind eins in ihm. Das ist eine geistliche Wahrheit. Wir sind ein Leib, wir sind ein geistliches Gebäude, ein Tempel, ein Haus. Da ist nicht Grieche noch Jude, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann oder Frau. Diese Dinge spielen keine Rolle. In Christus sind wir alle erlöst. Ganz egal was. Da hat keiner irgendwie einen Vorteil aus seiner Rasse oder seinem Stand oder sonst irgendwas. Also wenn wir diese Stelle geistig betrachten, dann hat Jesaja hier eine Vorschau, ein Fenster, so wie im Computer, Windows, geht ein Fenster auf und er hat hier ein Bild in der Sprache des Alten Testaments, ein Bild vom Neuen Testament, von dem, was wir erfahren. Wir dürfen den Frieden erfahren mit Gott und von Gott. Und man ist ja so, erst wenn wir Frieden mit Gott haben, dann können wir auch den Frieden von Gott erfahren. Und das ist wunderbar. Das hat mein Leben verändert. Ich war früher ein sehr unzufriedener Mensch und sehr aufbrausend und sehr zornig und habe dadurch auch oft in Unfrieden gelebt mit meinen Mitmenschen, weil das kein friedvolles Verhalten ist. Und nachdem ich wirklich Frieden mit Gott durch Jesus gefunden habe, hat sich da was verändert. Nicht perfekt natürlich, wir leben nicht in der Perfektion. Aber ich habe irgendwann gemerkt, hey, du bist schon lange nicht mehr explodiert. Und das war was, was Gott wirklich verändert hat, wo ich wirklich Frieden gefunden habe. Auch mehr Frieden in meinem Leben. Und natürlich im Herzen diesen Frieden mit Gott, den uns niemand wegnehmen kann. Und das ist wunderbar. Und dieser Friede ist uns verheißen. Wir sollten als Christen eigentlich in diesem Frieden leben. Und dieser Friede in eurem Herzen, der soll der Schiedsrichter sein. Also wenn wir Unfrieden haben, dann ist es eigentlich eine rote Lampe, wenn wir den Frieden verlieren. Da läuft irgendwas gerade nicht richtig. Wir sind zum Frieden berufen. Soweit es an uns liegt, Römerbrief, sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Und Philipperbrief, sorgt euch nicht, Kapitel 4, sondern lasst mit Danksagung all eure Anliegen vor Gott gut werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Versöhnung, Friede.
Das ist ein ganz starker Charakter auch von Jesus. Das ist der Friede, den Frieden, den er ausgestrahlt hat und uns damit hineingenommen hat.
Der Friedefürst auch.
Ja. Ganz stark ist das.
Diese Friedensherrschaft. Und ich möchte das sehen, dass wir uns einfach freuen. Wir leben in diesem Fenster. Wir leben geistlich in dem, was der Prophet hier nur sieht und was die Propheten gehofft haben zu erlangen, das haben wir erlangt. Und das ist wunderbar. Wir sind wahnsinnig beschenkt in Christus, in dem Messias. Wir leben in der Gnadenzeit. Wir dürfen wirklich in seinem geistlichen Reich leben. Gibt es dazu was ihr hinzufügen wollt, zu dem Abschnitt?
Ich wollte nur sagen, da muss man sich aber auch dafür entscheiden. Wie du vorher gesagt hast, du warst früher so aufbrausend. Und wenn man sich dann entschieden hat und den Frieden und man hat ihn, dann ist es ja nicht so, dass gar nichts mehr kommt. Ich meine, man muss sich oft entscheiden dafür, finde ich wenigstens, weil die Angriffe kommen ja immer von allen Seiten, so wie es hier heißt, der Satan gibt sich, versucht immer irgendwie, man muss sich dafür entscheiden auch.
Natürlich.
Immer wieder.
Natürlich.
Immer wieder. Das ist nicht eine einmalige Sache, sondern es ist, solange wir leben. Ich will nicht Kampf sagen, aber einfach entscheiden. Ja.
Römer 6 spricht ja auch davon, dass wir diese Wahrheiten ergreifen im Glauben, dass wir haltet euch.
Ne? Man darf sich nicht runterziehen lassen durch irgendwelche äußere Umstände.
Haltet euch lebendig für Gott und tut für das Fleisch und die Welt. Und stellt euch Gott zur Verfügung als sein Werkzeug und nicht der Sünde. Ja. Das ist eine tägliche Entscheidung.
Ja, genau.
Aber wir haben die reale Möglichkeit, was ein Nichtchrist nicht hat.
Ja,
weil aus uns selbst fehlt uns ja die Kraft, so zu leben. Also das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändern kann. Und für mich macht es auch einen riesen Unterschied, ob ich den Morgen mit Jesus beginne und wirklich der Gemeinschaft seine Herrschaft bewusst suche und mich fülle mit seinem Wort, mich geistlich ausrichte, oder ob ich einfach so loslaufe und dann hier auf dieses Fleisch wieder, dieser Nachlass von dem alten Menschen, der wir mal waren, vor unserer Bekehrung, wenn das wieder hochkocht. Und das bringt dann natürlich nicht Frieden. Jakobus spricht auch davon, ne? Diese friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, also Friede, der von oben kommt und dieser menschliche, fleischliche, weltliche, oder Weisheit spricht da eigentlich, die von oben kommt, aber diese Weisheit von oben ist friedfertig, da ist Friede da. Und das ist wunderbar, wir sind reich beschenkt. In Jesus.
Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das, was der Prophet sagt, die Zeit ist in dem Erleben, weil ich dachte, das ist das noch, was noch kommt. Ne? Aber, ja gut.
Jetzt gehen wir schon sehr tief ins Theologische rein. Es gibt auch den progressiven Dispensationalismus, also moderne Reformen von diesem, dass sie ja diese Betonung haben, okay, es ist schon, aber noch nicht. Also es ist schon, wir sind schon da, wir erleben es schon ein Stück weit, aber die Vollendung kommt erst. Und das ist so ein bisschen eine Sichtweise, die beide Sichtweisen versuchen so ein bisschen zu versöhnen. Die sagen, ja, wir leben schon in dieser Wahrheit, aber die Vollendung kommt, wenn Christus wiedergekommen ist. Also die glauben auch an ein wörtliches, tausendjähriges Reich, wenn Jesus wiederkommt. Während diejenigen, die es geistlich sehen, sagen würden, das tausendjährige Reich ist jetzt. Das ist Jesu Friedensherrschaft in unseren Herzen. Und wenn Jesus wiederkommt, geht es gleich in die Ewigkeit und da ist es dann perfekt erfüllt.
Aber das,
also das sind...
Ja, das ist auch okay, aber ich denke, wirklich zur Vollendung wird es dann erst kommen, weil hier und heute, ich meine, das ist schon schön und es ist wunderbar, wenn wir uns danach ausstrecken, aber in der Perfektion, in der Vollendung können wir es hier noch nicht ganz haben, das geht gar nicht, weil wir sind ja noch in dem Leib, wir müssen ja erst da durchgehen, weil sonst können wir ihn ja gar nicht schauen, das ist ja irgendwo...
Perfektion haben wir in der Ewigkeit, wenn Jesus
das ist eben so, da
wiederkommt.
Das ist aber auch schön zu wissen.
Der Unterschied ist, haben wir noch eine irdische Erwartung, dass es auf der Erde passieren wird, das Ganze, oder passiert es einfach im neuen Himmel und neue Erde? Für mich macht es nicht hier diesen riesen Unterschied aus, ehrlich gesagt. Wenn ich ich darf jetzt mit Jesus leben, da freue ich mich, das genieße ich. Wir dürfen die absolute Hoffnung und Erwartung haben, wenn wir sterben, dass wir, wenn wir abwesend sind von unserem Leib hier, sind wir gegenwärtig beim Herrn in seiner Herrlichkeit. Und wenn Jesus wiederkommt, ehrlich gesagt, ob ich jetzt erstmal auf die Erde komme für 1000 Jahre und mit ihm da herrsche, oder ob ich gleich in den neuen Himmel und die neue Erde komme, das macht es für mich jetzt nicht so fett. Dass da bin ich ganz gelassen und sage, ja, lass uns mal abwarten, wie es passieren wird.
Er hat einen wunderbaren Plan, er weiß ganz genau, was gut ist dann für uns.
Da brauchen wir uns gar nicht. Ich bin bei ihm, ob ich mit ihm erstmal auf die Erde komme und dann zurück in den Himmel, oder ob ich gleich hier in... Das macht für mein praktisches Leben hier und jetzt eigentlich nicht den riesen Unterschied aus. Wichtig ist, dass das heute, und dass wir wissen, wenn wir, ich meine, Jesus kann jederzeit wiederkommen, auch für uns persönlich, wir können jederzeit in die Ewigkeit gehen.
Sieht man ja.
Ja, genau, wichtig.
Ja, jetzt das wird so eben gut, plötzlich, ja. der Hans Peter Reuer,
ja,
ganz plötzlich.
Papa Chuck Smith, ne? jeder hat seine Zeit.
Ja. Und es ist wichtig, dass man dann, dass die Angehörige wissen,
die zurückbleiben. Okay.
Und das ist das Wesentliche, dass wir schon in Gottes Reich sind. Mhm. Selbst wenn wir vielleicht die perfekte Erfahrung nicht haben, weil wir noch hier in unserem fleischigen Leib sind und in der gefallenen Welt. Mhm. Aber wir sind schon gekommen zu dieser Gemeinschaft der Heiligen. Wir gehören dazu. Wir können die absolute Gewissheit haben, dass wir bei ihm sein werden, in seiner Herrlichkeit für immer. Und jenseits aller Details ist das für mich das Wesentliche. Und auch jenseits aller verschiedenen Auslegungen der Offenbarung ist das eigentlich der Hauptpunkt. Dass Jesus am Ende der Sieger ist und dass sein Reich kommt in Perfektion. Und das ist die Hoffnung für uns, und das war die Hoffnung auch für die verfolgten Christen damals. Das ist meines Erachtens auch die Hauptaussage der Offenbarung, wie immer man die Details dann auslegen will. Und dazu werden wir kommen sollen. In einem Jahr ungefähr werden wir in der Offenbarung sein.
Der Mann von meiner Freundin in das Turnbild, also ich denke, meine Freundin hat es so... Wollten das, was man so schreibt, das von Bonhoeffer, von guten Mächten wurde geborgen. Erwarten wir, was kommen mag. Ist mit 61 gestorben, innerhalb von 3 Monaten. Krebs. Das ist, ich denke, das hat sie ihm so aufgetragen, dass er das so reinschreiben soll.
Mhm. Sie hat ja auch gesagt,
sie, ja, sie ist hat auch gesagt, sie hat mit 3 Tagen vorne angerufen. Ja. Sie wollte sie verabschieden, das war natürlich hart.
Für uns war das
hartes Gespräch.
Wir haben es 3 Tage vorher erfahren. Dass
ja, weil es von Augsburg ist.
Weil man nicht so viel Kontakte hat.
Verabschieden. Ja, sie will sie verabschieden, das geht jetzt so weit.
Wir haben gar nichts gewusst. Der
sie hat sich, gar, sie hat sich nicht gemeldet gehabt mehr.
Das
war gerade von Mai oder so bis August.
Ja.
Und da hat es von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja. Das ist
auch
schön, oder?
Ja. Und das macht einen Unterschied. Ja. Man kann ja beobachten. Es macht einen Unterschied, ob ein Bruder oder eine Schwester heimgeht zu Jesus oder ob ein Ungläubiger stirbt.
Ja. Und das ist, was für die Angehörigen schlimm.
In die Ungewissheit geht, bestenfalls.
Für die Angehörigen, die Kinder oder so.
Ja.
Wir sterben anders. Wir sterben nicht. Pastor Chuck Smith hat immer gesagt, hey, wenn ich mal heimgehe, dann glaubt nicht, wenn in der Zeitung steht, Pastor Chuck ist gestorben oder so, oder schreibt es nicht rein, sondern ich bin umgezogen hier von meinem alten kaputten Zelt in das himmlische Haus.
Sagt er, heute ist mein Krönungstag. Er ist zum Herrn gegangen, heute ist es soweit.
Und er hat immer gesagt, betet ja nicht für mich, dass ich wieder zurückkomme oder wieder.
Naja, ist ja noch die Frau gesagt.
Von den Toten erweckt wäre. Wenn ich mal da bin, will ich da bleiben.
Irgendeine Frau hat es auch gesagt, von jemand zum Mann und die Kinder gesagt, er soll nicht mehr beten, dass er wieder gesund wird, sondern soll sich gehen lassen. Ja.
Lesen wir noch ein bisschen weiter, oder?
Ja.
Das war zumindest ein Kapitel fertig. Also 4 oder 5 werden es heute sicher nimmer werden.
Wir sind ja schon weit geschweift.
Das ist auch richtig.
Also jetzt kommen wir von diesem Fenster in die Zukunft wieder zum Gericht. Ja, du hast dein Volk, das Haus Jakob, aufgegeben, denn sie sind voll von Wahrsagern aus dem Osten und sind Zauberer wie die Philister, und mit den Kindern der Fremden schlagen sie in die Hände. Sein Land wurde voll von Silber und Gold und seine Schätze haben keine Ende. Also hier totaler Zeit des Wohlstands. Aber auch das Volk wendet sich zu den Wahrsagern aus dem Osten, zu den Zauberern. Wir würden heute sagen Okkultismus, auch das Östliche, ja, diese östliche Esoterik ist sehr aktuell eigentlich, was er hier beschreibt. Das würde gut hier auf unsere Gesellschaft passen. Wobei wir da vorsichtig sein müssen, weil geistig gesprochen ist die Anwendung nicht auf unsere Gesellschaft heute, sondern auf die Gemeinde. Ne? Geistig gesprochen, wir sind heute sein Volk. Petrus schreibt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zu Besitztum. Das ist auch was, was er an die Gemeinde, an die Christen schreibt. Also wenn wir diese Verse lesen, eigentlich die richtige Anwendung wäre zu sagen, es ist falsch, wenn sich Christen ausstrecken nach diesen östlichen Dingen und versuchen, das irgendwie zu vermischen. Und das seht ihr überall. Diese Mystiker, die so ein bisschen vermischen, esoterisches Denken, auch diese ganze Wohlstandsevangelium, name it und claim it, da ist sehr viel Esoterik drin, ne? Dinge in Existenz sprechen oder in Existenz glauben oder visualisieren, das sind alles solche Dinge, die eigentlich ja, beste Esoterik sind. Oder vor einigen Jahren gab es dieses Spiritual Mapping, wo sie so geistliche Landkarten gezeichnet haben. Völliger Quatsch eigentlich, aber so dieses Denken, wenn da irgendwie eine Statue ist, die so irgend so ein Monster oder was darstellt, ist irgendwie so okkult und dann ist da an dem Brunnen auch irgendwie so ein dämonisches Dings da und dann sagen die, dann gibt es da irgendwelche Kraftlinien und die muss man dann brechen, indem man dann Abendmahlwein ausschüttet oder so an diesen Orten. Und da gab es mal eine Zeit lang so eine Bewegung, Esoterik pur. Die Bibel sagt überhaupt nichts davon, von Kraftlinien und dass Gebäude irgendwie besessen werden und dass wir das brechen müssen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein bei diesen Dingen. Also es war ein Problem. Sie haben dieses östliche Religiosität vermischt mit dem Herrn, sind den Götzen nachgelaufen. Das zweite ist, sie sind Materialisten geworden, sie sind überreich geworden, übersatt geworden und haben ja auch schon gesagt, Mose hat sie schon davor gewarnt, wenn ihr gesegnet seid, wenn ihr in das Land kommt und diesen Überfluss habt, dann passt auf, dass euer Herz sich nicht abwendet von dem Herrn. Sein Land wurde voll von Götzen. Man wirft sich nieder vor dem Werk seiner Hände, vor dem, was seine Finger gemacht haben, wie lächerlich, ne? Und die Propheten haben da Spottreden, wo sie sagen, ja okay, eine Hälfte von deinem Baum heizt du ein als Feuerholz und dann aus dem anderen schnitzt du deinen Götzen und dann wirfst du dich vor dem nieder. Das, was deine Hände gemacht haben, ist ja eigentlich völlig lächerlich. Du bist höher, du bist ein höheres Wesen, du hast es geschaffen und dann wirfst du dich vor dem nieder. Aber wie viele Menschen, auch Christen, leben so materialistisch, ne? Werfen sich vor dem nieder, was sie gemacht haben. Es gibt ja manche Gemeinden, die ihre Gebäude anbeten, ne? Sich da selber ein Denkmal setzen und das Wichtigste ist, dass wir, was weiß ich, unsere Tempel bauen oder so und darum dreht sich alles. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist, wenn wir umziehen, dass sich nicht alles nur um das Gebäude dreht. Das wäre eine totale Fehlentwicklung. Ein Gebäude ist immer nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um dem Haus des Herrn und das geistliche Haus, das ist die Gemeinde, um den Menschen zu dienen. Dann ist es gut. Wenn das Gebäude den Menschen dient, ist es gut. Wenn die Menschen anfangen, dem Gebäude zu dienen, dann ist es ganz schlecht. Oder Menschen leben für Geld oder das Auto. Götzendienst. völlig verrückt, dass wir, die wir geistliche höhere Wesen sind, uns vor was niederwerfen und uns von etwas einnehmen lassen und treiben lassen, was geringer ist als wir. Da wird der Mensch gebeugt und der Mann erniedrigt, und du mögest ihnen nicht vergeben. Verkriech dich in den Fels und halte dich im Staub versteckt vor dem Schrecken des Herrn und der Pracht seiner Majestät. Also beides, Gottes Herrlichkeit ist auch Ehrfurcht gebieten, wenn wir nicht auf seiner Seite sind im Gericht. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden, aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Und das ist auch wieder so eine Phrase, der Tag des Herrn. Auch eine Phrase, die ihr immer und immer wieder in den Propheten sehen werdet. Und der Tag des Herrn beschreibt im Wesentlichen auch wieder eine Zeit des Gerichts. Nicht unbedingt einen Tag, aber eine Zeitperiode des Gerichts. Wenn wir im Neuen Testament vom Tag des Herrn lesen, dann ist meistens das letzte Gericht, wenn Jesus wiederkommt, das gemeint. Aber im Alten Testament ist es nicht eine Gerichtszeit, sondern verschiedene. Immer wieder Zeiten, in denen Gott gerichtet hat, werden als Tag des Herrn bezeichnet. Seht ihr, wenn ihr durch die Propheten durchlest. Also Gott prophezeit hier diesem untreuen Volk Züchtigung und Gericht, und sie werden sich in den Felsen verkriechen. Und der Zweck von dem Ganzen ist, dass die stolzen Augen des Menschen erniedrigt werden und dieser Hochmut gebeugt wird. Und das ist so wichtig, weil Gott sagt uns, der Herr widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Leute, ich brauche viel Gnade. Ich brauche alle Gnade, die ich kriegen kann. Und wenn ein Christ stolz oder hochmütig wird, dann ist es eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil ich möchte nicht, dass Gott gegen mich steht. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche seine Hilfe. Und das ist die Sünde des Teufels eigentlich. Die Ursünde ist Hochmut, ist Stolz. Dass er gesagt hat, ich will sein wie Gott. Das war auch der Ursündenfall des Menschen. Ihr werdet sein wie Gott, hat der Teufel gesagt, die Schlange. Stolz, Hochmut, sich selbst erhöhen. Jesus hat gesagt, wer von euch der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Das bedeutet Größe im Reich Gottes. Also demütig sein. Was verlangt der Herr von dir, als demütig zu gehen mit deinem Gott? Ganz, ganz wichtiges geistliches Prinzip. Stolz bringt uns um. Stolz und Hochmut führt dazu, dass Gott uns züchtigen muss und gegen uns steht. Wenn wir uns demütigen, dann können wir mit seiner Gnade rechnen. Und wie gesagt, ich brauche seine Gnade, so viel ich nur kriegen kann. Der Herr wird hoch erhaben sein, er allein am jenen Tag. Er ist der souveräne Gott, er ist der souveräne König dieses Universums und der souveräne Richter. Und wenn er richtet, dann wird er erhaben sein und alle anderen müssen sich beugen. Denn der Herr der Herrscharen hat sich einen Tag vorbehalten über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Also ein Tag des Gerichts, eine Zeit des Gerichts. Über alle Zedern des Libanon. Und jetzt beschreibt er so diese Stärken von verschiedenen Nationen, die sie stolz und hochmütig machen konnten. Libanon war bekannt für seine tollen Zedernbäume und was die alles hergestellt haben. Dadurch die Hohen und Erhabenen und über alle Eichen Basans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über jeden hohen Turm und über jede steile Mauer, diese menschlichen Befestigungen und Festungen, auf die Leute vertraut haben. Und Gott hat auch durch Jesaja dem Volk immer wieder gesagt, vertraut nicht auf diese Dinge. Vertraut nicht auf die Assyrer, vertraut nicht auf die Ägypter, vertraut nicht auf eure Festungen, vertraut auf den Herrn. Und als der König Hiskia da die Notbremse gezogen hat und endlich an diesen Punkt gekommen ist, wo er nur auf den Herrn vertraut hat, dann hat der Herr auch wirklich eingegriffen. Werden wir noch später sehen. Und dieser eine Engel des Herrn hat 185.000 Assyrer platt gemacht und ohne dass sie überhaupt eine Hand heben mussten, hat Gott sie gerettet und befreit. Das ist auch eine Lektion für uns. Wir können entweder versuchen, aus eigener Kraft zu kämpfen und zu ringen und Dinge auf die Beine zu stellen, im Vertrauen auf uns selbst, oder wir können ihm Gott vertrauen, an unsere Berufung und an unsere Arbeit gehen. Das schließt sich auch nicht aus. Gott gebraucht uns ja. Aber die wirklich entscheidende Frage ist bei all dem, was wir tun, auf wen vertrauen wir? Ist es selbstgenügsam, ist es selbstgerecht, ist es Stolz oder ist es in Abhängigkeit vom Herrn und im Vertrauen auf seine Gnade? Und das ist wunderbar, die Barmherzigkeit des Herrn ist neu jeden Morgen. Für jede Herausforderung deines Lebens hat er Gnade. Und dann hat er noch mehr Gnade. Paulus spricht von der vielfältigen Gnade Gottes. Also egal, wie deine Herausforderungen sind, wie deine Situation ist, Gott hat Gnade für dich. Und demütigt euch unter die mächtige Hand des Herrn und dann hat er noch mehr Gnade und wenn du noch ein bisschen mehr brauchst, hat er noch mehr. Aber wichtig ist unsere Herzenshaltung, ob er uns sozusagen begnaden kann oder eben nicht. Weil das Hässlichste wirklich, was es gibt, ist jemanden, der sich als Christ hinstellt oder vielleicht sogar als christlichen Leiter und hochmütig und arrogant und stolz ist. Das sieht sogar die Welt und sagt, das stinkt, das ist zum Kotzen. Und Gott sagt im Wesentlichen dasselbe, wie wir im ersten Kapitel gesehen haben. Spart euer religiöses Getue, wenn euer Herz dann am richtigen Fleck ist. Und alle Tarsis-Schiffe, die waren sehr stolz, sie hatten die beste Flotte, das war, worauf sie stolz waren, und über alle kostbaren Boote. Und der Stolz des Menschen wird gebeugt und der Hochmut des Mannes erniedrigt werden. Und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Und die Götzen mit ihnen ist es völlig aus. Da wird man sich in Felsenhöhlen und Erdlöchern verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu erschrecken. Wahrscheinlich im direkten Kontext spricht er hier von dem Kommen der Assyrer oder Babylonier. Für Juda letztlich die Babylonier. Vielleicht ist es auch ein Bild, zumindest auf jeden Fall ein geistiges Prinzip für die zukünftigen Gerichte, die Gott auch bringt. Natürlich letztendlich für das letzte Gericht auch. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die man ihm zum Anbeten gemacht hat, den Spitzmäusen und den Fledermäusen hinwerfen. Soll ich das vorstellen, die Leute haben vergoldete Mäuse angebetet und sie ihren Göttern gemacht. Und das wird alles nichts helfen an dem Tag, wenn der Herr richtet in dieser Gerichtszeit. Und die werden das alles hinschmeißen, die fliehen, die schmeißen das hin, um sich in die Felsspalten und Steinklüfte zu verkriechen vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät, wenn er sich aufmacht, die Erde zu schrecken. Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist, denn wofür ist er zu achten? Also wendet euch von Menschen ab, Vertrauen auf Menschen, Vertrauen auf irgendwelche Götzen, vertraut auf den Herrn. Und das können wir jetzt schnell durchmachen. Machen wir noch Kapitel 3, das passt thematisch hier dazu, da wird jetzt beschrieben, weswegen das Gericht kommt. Denn siehe, der Herr der Herrscher, nimmt von Jerusalem und von Juda Stütze und Stab hinweg, jede Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers. Und es war so, wenn die damals Krieg geführt haben, wurden Städte belagert. Die hatten ja nicht irgendwo ihre Jets und ihre Bomben und Kanonen, mit denen sie weit geschossen haben. Das war alles sehr nahe, vielleicht mit Pfeilen geschossen, solchen Dingen, Katapulten, aber sonst eher der Kampf Mann gegen Mann. Und eine Stadt wurde nicht durch Jets bombardiert, sondern die wurde so eingenommen, dass die belagert wurde. Und dann wurde die Stadt abgeschnitten, auch von den Feldern, die außerhalb der Stadtmauer gelegen ist. Und den Leuten sind einfach nur ihre Notrationen sozusagen oder diese Vorräte, die sie auch für solche Fälle angehäuft haben, denen ist das übrig geblieben. Und manchmal wurden Städte monatelang, jahrelang belagert. Jerusalem wurde fast ein Jahr belagert von den Babyloniern, bis es letztendlich gefallen ist. Also, die haben einfach die Stadt umringt und haben gewartet, bis ihnen das Essen ausging. Und das wird hier beschrieben. Held und Kriegsmann, Richter und Prophet und Wahrsager und Ältesten, den Obersten von 50 Mann und den Angesehenen und den Ratgebern und den geschickten Zauberer und den Beschwörungskünstlern. Also all diese Stützen, auf die Menschen sich stützen, auf Menschen, auf Esoterik, okkultes Zeug, Krieger und Zauberer und Priester, kann man alles vergessen. Denn dann mache ich junge Männer zu ihren Obersten und Mutwillige sollen über sie herrschen. Also die, die keine Erfahrung haben. Die Ältesten sind scheinbar alle umgekommen hier. Da wird sich das Volk bedrängen, Mann gegen Mann und jeder gegen seine Nächsten. Sie werden frech auftreten, der Junge gegen den Alten und der Verachtete gegen den Geehrten. Dann wird jemand seinen Bruder im Haus seines Vaters packen und sagen, du hast noch einen Mantel, Anführer sollst du uns sein. Also hey, du hast noch was zum Anziehen übrig, sei du unser Anführer. Du hast wenigstens noch irgendwas, was ein bisschen würdevoll aussieht. Und dieser Trümmerhaufen sei unter deiner Hand, doch der wird an jenem Tag seine Stimme erheben. Ich will kein Wunderarzt sein, also das, was schon kaputt ist. Im letzten Kapitel hat man auch dieses Bild von dem Kranken, Bild des kranken Volkes. Und in meinem Haus ist kein Brot und kein Mantel, macht mich nicht zum Anführer des Volkes. Also keiner will mehr das Volk leiten, weil es eh vorbei ist. Es ist aus, es ist zerstört, sie sind besiegt von diesen heidischen Nationen, die Gott zum Gericht gebracht hat. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen. Und warum? Weil ihre Zunge und ihre Taten gegen den Herrn sind, um den Augen seiner Herrlichkeit zu trotzen. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie, also sie haben ungerechtes Gericht gesprochen und Gott geht um Gerechtigkeit. Und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom und verschweigen sie nicht, also Sünde war was Tolles, was angesehen war, passt wunderbar auf unsere Zeiten, selbst auf die Gemeinde manchmal, wo Menschen mit ihren Sünden prahlen und erinnert mich an Korinth, na, wo der einen Mann in Sünde gelebt hat mit der Frau seines Vaters. Und ich höre heute Christen, die sagen, ja, ich lebe bei meiner Freundin und das ist okay und das ist gut so und wir kiffen und wir saufen und wir sind stolz drauf, so in die Richtung. Und ich denke mir, oh nee, das ist das, was wir hier lesen. Leute sind stolz. Früher hat man sich geschämt. Heute sind die Leute stolz. Was heute in Filmen dargestellt wird, an sexueller Perversion auch und diesen Dingen. Früher hat man sich geschämt dafür, heute wird es gefeiert. Und die, die sich outen und sagen, Bürgermeister von Berlin, Genossen, ich bin schwul und das ist gut so und alle jubeln ihm zu. Denkst du, ja, okay, wenn das deine Neigung ist, aber warum ist das wert zu feiern und zu jubeln und und die Stars mit ihrem lockeren Lebensstil werden umjubelt. Und die, die mit Gott leben wollen, die ein heiles Leben wollen, ein heiliges Leben leben wollen, die werden ausgelacht und das sind die letzten Deppen. Wo bist denn du? Bist du vom Mond?
Die Rache ist mein, spricht der Herr.
Und er sagt hier, weh ihrer Seele, denn sich selbst tun sie Böses an und das ist die Wahrheit. Wenn wir in Sünde leben, dann machen wir unser eigenes Leben kaputt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir sehen das. Jede zweite Ehe geht kaputt. Warum? Weil die Menschen stolz sind. Weil Menschen sich mit Sünde beladen und Pornos gucken und sich da heiß machen.
Ich denke, der Hauptfehler.
Weil Leute stolz sind.
Der Fehler, aber ja, das ist, weil man erwartet, dass der andere ihn glücklich macht.
Ja, natürlich. Es ist alles selbstsüchtig.
Der
andere
Partner muss ihn glücklich machen, ja.
Und stolz und Selbstverwirklichung und alles. Und wenn du nicht mitmachst und du nicht mich groß machen willst, dann vergiss es. Ja, du bist dazu da, um mich glücklich zu machen. Ich habe gestern so zufällig so eine Parodie gesehen auf YouTube von so einer Lobpreisleiterkonferenz. Und da haben die im Prinzip so einen Lobpreisleiter-Star dargestellt, der so ein Lied geschrieben hat. Hey, es ist, im Prinzip geht alles um mich und Herr, schau mich an, wie ich dich anbete und ich schaue auf dich, wie du auf mich siehst. Also es geht so alles um mich. Also es war so ein bisschen ironisch aufs Korn genommen, warum es genau nicht gehen soll. Aber so oft läuft es in unserer Gesellschaft sowieso und auch leider Gottes in der Gemeinde manchmal, wo sich so viel um uns dreht. Wie es mir geht, wie ich dastehe, meine Gefühle, Gott, was du für mich tust. Sehr humanistisch geworden, wenn man manchmal unsere Liedern zuhört und anschaut, wie wir ausgerichtet sind als Gemeinde, statt auf Gott. Ne? Gott, was willst du? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Gott, willst du mich da haben? Ist es mein Platz? Dann will ich dich da verherrlichen. Nicht, wie geht's mir und was können die Leute für mich tun und was tut die Gemeinde für mich und wie kann ich mich verwirklichen und ich. Uiuiui. Wir müssen so aufpassen, dass wir nicht in das rein rutschen, wo das dieses Volk eingefallen ist hier. Diese Anbetung von dem Selbst. Das Selbst wird verherrlicht, das Selbst wird verwirklicht statt dem Herrn. Und Leute wechseln Gemeinden, wie sie Unterhosen wechseln. Ja, wenn das mir nicht entspricht, dann suche ich mir halt irgendwas anderes, was mir wieder besser mein Ding. Und ich finde es okay, wenn Gott führt, weiterzuziehen, das ist ja legitim. Er ist der Herr. Er kann uns hinstellen, wo er will. Ich oder wir als Gemeindeleitung sind nicht unsere Gemeinde, sind nicht unsere Schafe, sind die Schafe des Herrn. Und wenn Gott einen weiterführen will, ist das okay, es sind seine Schafe. Aber so viele ziehen einfach weiter und rennen von einem zum nächsten und immer dieses Ich, wo kriege ich das, was ich will und meine Position und mein Stil und mein Ding und daran zerbrechen Gemeinden. Weil keine Toleranz mehr da ist, weil die Jungen sagen, es muss unser Stil sein und die Alten sagen, nee, es muss unser Stil sein, es war schon immer so. Und dann gibt es eine Gemeindespaltung über solchen Dingen. Ein völliger Quatsch. Jesus sagt, wir sollen uns selbst verleugnen und ihm nachfolgen. Und es geht nicht um uns, es geht auch nicht, dass Calvary Chapel groß gemacht wird. Es geht darum, dass Jesus groß gemacht wird, dass wir Menschen für ihn erreichen und dass er verherrlicht wird in allem, was wir tun. Es geht nicht um mich und meinen Dienst oder um dich und deinen Dienst. Und es geht um ihn, dass sein Leib gebaut wird und dass er verherrlicht wird. Und wir müssen so aufpassen. Vieles von dem, was wir hier lesen, ist fast wie ein Bericht
also manche von in der, Welt
der heutigen Zeit.
Wir kennen das sogar. Ich habe das letzten Bericht mal gelesen von dem Wolfgang Overath. Den kennt ihr vielleicht jeder da, den Fußballer, der wo vor 30 Jahren war in der Nationalmannschaft. Und dann hat er gesagt, bis 50 so, hat er so gelebt, also nur so für sich und alles, er will. Und dann hat er das irgendwie erkannt, dass er mehr Befriedigung hat, wenn er anderen hilft. Also, das macht ihn jetzt glücklich.
Ja, natürlich, geben wir also, seliger als nehmen, ja, hat schon Jesus gesagt.
Hat er, wird das jetzt nichts irgendwie mit Glaube so zum Ausdruck gekommen, aber er hat das für sich erkannt, er hat eine größere Befriedigung jetzt in seinem Leben wie früher. Also nur immer alles so für sich gemacht hat.
Das sehen wir ja bei vielen Stars, ne? Ja. Ich meine, wenn das wirklich die Wahrheit wäre, warum machen so viele ihr Leben kaputt und nehmen sich ihr Leben oder sind auf Drogen, sind von Britney Spears bis, weiß nicht, Marilyn Monroe, sind die Alten, an die ich noch denken kann. Aber so viele, die einfach kaputt sind, die eigentlich alles haben und im Rampenlicht stehen, aber Robbie Williams, wie sie alle heißen,
Kurt Cobain. Das sieht man ja, darum machen sie ja dann Falco. Sie zu Rauschgift und Zeug und dann plötzlich ja, ist da die Sängerin da, die
Whitney Houston, ja, also ja, ganz, ganz viele.
Ganz viele, die kommen nicht klar, die können so nicht leben. Das ist, sie suchen, aber es ist...
Diese Selbstverwirklichung ist es nicht. Jesus verwirklichen, das ist heil.
Ich denke bloß, da darf man sich, muss man aufpassen, darf man sich nicht erheben, weil man nicht weiß, wie es um selber geht, weil wenn man so
in der, wird, in der Situation
so natürlich gefeiert wird von der Welt und wie es um selber geht, würde, das weiß man ja nicht. Man soll sich da lieber... Ja. Ja,
also überall Erfolg ist gefährlich. Also
ja, eben. Ich würde mich da nicht drüber stellen. Also.
Das ist eine Sache, die ich total bewundere vom Pastor Chuck, der jetzt verstorben ist. Ein Mann mit einer Gemeinde von 25.000 Leuten und der ist demütig geblieben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das handeln könnte mit den Ressourcen, Millionen, was da durch deine Hände gehen und wie viele dich kennen. Und ich meine, manchmal krank, ja, Leute, die dich fast anbeten oder so, und der ist wirklich auf dem Boden geblieben und ist bis zuletzt seinen Mittelklassewagen gefahren und hat ganz normal gelebt und immer, nee, der Herr. Es ist der Herr, immer ihm die Ehre gegeben. Und wir sind so viele anderen, denen es wirklich so in den Kopf steigt, ja, die normal gut beginnen, aber dann abdriften und versuchen, ihr eigenes Reich zu bauen. Und ist gefährlich. Also, wir können uns ja da jeder an unsere eigene Nase nehmen. Ne? Wehe ihrer Seele, denn sie tun sich selbst Böses an. Das ist das Traurige, ne? Dass Sünde uns selbst kaputt macht. Sag vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird, denn die Frucht ihrer Taten werden sie genießen. Also, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Diese Frucht der Gerechtigkeit. Wehe dem Gottlosen, es wird ihm schlecht gehen, denn das Tun seiner Hände wird ihm vergolten. Ach, mein Volk, seine Antreiber sind Mutwillige. Also das Thema wird beschrieben, seine Antreiber sind Mutwillige, also die Leiter, denen geht es nicht mehr um das Wohl des Volkes, sondern um sich selbst. Selbst zu bereichern. Wie oft sehen wir das im Reich Gottes? Furchtbar, ne? Diese Fernsehprediger, wo es nur darum geht, schick mir dein Geld. Und Frauen beherrschen es. Also das war scheinbar auch hier ein Zeichen von Gottes Gericht, als Frauen geherrscht haben über Gottes Volk. Mein Volk, deine Führer sind Verführer und den Weg, den du gehen sollst, verwirren sie. Der Herr steht da zum Rechtsstreit und er tritt auf, um Völker zu richten. Der Herr wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes und dessen Obersten. Und hey, das ist wirklich was Ehrfurchterbietendes. Wird auch im Neuen Testament wiederholt, dass die Gottes Wort lehren, dass die Leiden an ein strengeres Gericht empfangen werden. Also wenn ich das lese, ist es sehr ernüchternd für mich. Ihr habt den Weinberg abgeweidet, das dem Elenden geraubt ist in euren Häusern. Also Leiter hier, die sich selbst bereichern, auf Kosten ihrer Herde, sage ich mal, oder auf Kosten derer, die ihnen anvertraut ist. Das darf nie passieren im Reich Gottes. Es passiert ständig, wir können uns nur umschauen. Wo es Leitern um ihre Position geht, um ihren Wohlstand, um ihr Ansehen. Wie gesagt, die predigen hier 3 Kollekten jeden Gottesdienst, und wenn du gesegnet werden willst, dann schick mir dein Geld und das ganze Ding, und die fahren mit ihren Goldringen in ihren Ferraris und Luxusdingen rum und leben in Villen, und oh Mann, ich möchte nicht in ihren Schuhen sein, wenn sie ins Gericht kommen. Ihr habt den Weinberg abgeweidet, das dem Elenden geraubt ist in euren Händen. Was fällt euch ein? Mein Volk zertretet ihr und das Gesicht der Elenden zermalmt ihr, spricht der Herr, der Herr der Herrscher. Gott liebt seine Kinder, Gott liebt sein Volk. Und wenn du ein Kind Gottes anrührst und misshandelst oder schlecht behandelst oder missbrauchst in diesem Sinn, ausbeutest, dann rührst du sein Kind an. Hey, wenn irgendjemand mein Kind anrühren würde, der kriegt es mit mir zu tun. Da kann ich nicht einfach so zuschauen. Ich meine, welcher Vater, welche Mutter würde zuschauen, wie sein Kind misshandelt wird von irgendjemandem? Nie im Leben. Und genauso ist es mit Gott. Mein Volk, zertrete dir das Gesicht der Elenden, zermalmt dir, spricht der Herr der Herrscher. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions hochmütig sind. Und jetzt spricht er hier über die Frauen in Israel. Und irgendwer hat mal gesagt, dass die Kleidung auch was verrät, so wo die Gesellschaft geistlich steht. Sagt, weil die Töchter Zions hochmütig sind und mit hochgerecktem Hals dahergehen und verführerische Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions grindig machen und der Herr wird ihre Stirn entblößen. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit, wird ihre Scham entblößen. Also er wird sie nackig ausziehen, dass alle sehen, was da wirklich an ihr dran ist, wie es wirklich um sie steht, wie es wirklich aussieht. Also hier diese vornehmen Frauen wahrscheinlich, vielleicht an die Oberschicht gerichtet, auch die stolz sind, die hochmütig sind, die unmoralisch leben, die verführerische Blicke werfen. Und er sagt, er wird im Prinzip wird sie glatzig scheren und wird sie nackt hinstellen. Und war oft so, dass die in Gefangenschaft geführt wurden, wirklich nackt in Gefangenschaft geführt wurden, aus dem Hintergrund, um einfach die Feinde zu demütigen. Und also Hochmut, egal in welcher Form. An jenem Tag wird der Herr wegnehmen den Schmuck der Fußspangen und Stirnbänder und Halbmonde, die Ohrgehänge und Armketten und Schleier und Kopfbunde und Schrittkettchen und Gürtel und Riechfläschchen und Amulette und Fingerringe und Nasenringe, die Prachtkleider und Mäntel und Umschlagtücher und Beutel, wahrscheinlich so Beutel mit wohlriechenden Dingen drin. Die Handspiegel und Hemden und Turbane und Überwürfe. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs wird Moda sein. Und statt des Gürtels ein Strick, nämlich mit den Stricken, mit denen sie gefesselt in die Gefangenschaft geführt wurden. Statt des Lockenwerks eine Glatze. Und statt des Prunkgewandes ein umgürteter Sack. Ein Brandmal statt Schönheit. Das haben die manchmal auch gemacht hier, ihre Feinde, so wie die Tiere, gebrandmarkt und gekennzeichnet. Also ein Gerichtswort über die vornehmen Frauen oder die hochmütigen Frauen, die, ja, denen es nur um Äußeres geht. Erinnert mich an Timotheus' Brief, wo der Herr den Frauen sagt, euer Schmuck soll nicht der äußere Schmuck sein, sondern stiller und demütiger Geist. Es ist das, was dem Herrn gefällt. Die Frauen sich nicht hervortun und hier behängen und in den Mittelpunkt stellen wollen. Wieder dieses Ich. So ein stiller und demütiger Geist. Deine Männer werden durchs Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Da werden ihre Tore klagen und trauern, also bildlich gesprochen die Stadt, die trauert um ihre Einwohner und vereinsamt sitzt sie am Boden. Und an jenem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen unser eigenes Brot essen und uns mit unserem eigenen Mantel bekleiden, wenn nur dein Name über uns genannt wird. Nimm unsere Schmach hinweg, also so schlimm wird es sein. so viele Männer sind gefallen im Krieg, dass es so einen Mangel an Männern gibt, dass die Frauen sagen, hey, ich will lieber deine zweite oder dritte oder siebte Frau sein, bevor ich gar keinen Mann habe, was damals wirklich ein soziales und auch einfach vom Einkommen her ein Problem war und eine Schande war, wenn eine Frau keine Nachkommen hatte. Also hier ein furchtbares Bild von Gericht und ist wahrscheinlich ziemlich wörtlich so eingetroffen, als die Babylonier Jerusalem zerstört haben. Was lernt man davon? Demütigt euch vor dem Herrn und der Herr wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Lass uns das als Lektion mitnehmen und ich vertraue darauf, dass Gott es jeden von uns konkret macht, was es in unserem Leben heißt, wo wir vorsichtig sein müssen und auf der Hut sein müssen. Das ist jetzt ein logischer Schlusspunkt. Hier, da machen wir auch jetzt Schluss. Lieber Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein liebender Gott bist, der eigentlich Gutes für uns will. Und ich möchte dir wirklich sagen, ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gnadenzeit leben darf. Herr, das, wovon die Propheten geträumt haben und sie gesehen haben und sie es ersehnt haben, das ist das, was wir erleben dürfen in dir und mit dir. Diesen Reichtum und diesen Frieden, diese Herrlichkeit, diese Vergebung, die Versöhnung mit Gott, dass wir deine Kinder sein dürfen. Das ist so wunderbar, Herr, wir sind so beschenkt. Und ich bitte dich, Herr, bewahre jeden Einzelnen von uns davor, zu einem Götzendiener zu werden und irgendwas wichtiger zu achten als dich oder uns selbst so wichtig zu nehmen. Herr, wichtig bist du. Und ich bete einfach, Herr, dass das ist, was unsere Gemeinschaft prägt. Herr, wie du gesagt hast, ordnet euch einander unter und sucht nicht das Eure, sondern das des Anderen. Und dass wir vor allem Deine suchen, Dein Reich komme, Herr, und Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden und hier in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Herr, das ist unser Wunsch. Halt uns da bei Dir. Lass uns fruchtbar sein für Dich, Herr, sonst macht das Leben wirklich keinen Sinn und sonst ist das alles verschwendet und einfach menschliche Eitelkeit, die irgendwann total vergessen sein wird und es wird verbrennen und einfach nur Verlust sein, Herr. Gib uns Gnade, Herr, wir brauchen Gnade. Selbst mit dir zu gehen und mit dir zu leben, brauchen wir Gnade jeden Tag. Und Herr, wir wollen uns heute Abend demütigen und im Gebet zu dir kommen. Unsere Abhängigkeit von dir ausdrücken. Wir sind nicht fähig für diese Dinge, wir brauchen dich, Herr. Jeden Tag aufs Neue. Und ich danke dir, dass du verheißen hast, da zu sein. Wir beten dich an, Herr, und wir lieben dich und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen.